gibt es eigentlich ein Tool, was ich in der Unternehmensführung, im Marketing, im Teambuilding oder im Coaching gleichermaßen einsetzen kann? Ja, das gibt es. Und zwar den Motivkompass von Dirk Eilert. Und da wir in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit ihm den Motivkompass sozusagen an die Wand gebracht haben, in einem schönen, hölzernen und stählernen Modell, haben wir ihn höchstpersönlich eingeladen, um mit ihm einmal über die Einsatzzwecke und die Verwendung des Motivkompasses zu sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Vergnügen in dieser spannenden, inspirierenden und informativen Folge. Viel Spaß beim Zuschauen oder beim Zuhören. Dieser Podcast wird präsentiert und produziert von Worthit. Bei uns dreht sich alles um das Thema Werte. In Augsburg produzieren wir in liebevoller Detailarbeit Werte aus Holz, Wertebilder und Coaching-Tools wie den Motivkompass von Dirk Eilert. Außerdem begleiten wir dich oder dein Unternehmen mit Wertekursen und Seminaren, individuell und persönlich. Mit unserem Online-Kurs, dem Entwicklungskompass, kannst du die Lebensbereiche, die sich für dich gerade nicht stimmig anfühlen, aufarbeiten und in die Klarheit bringen. Wir wünschen dir viel Spaß mit diesem Podcast und einen wertvollen Tag. Dirk Eilert, herzlich willkommen erneut im Worthit Werteleben Podcast. Es ist viel passiert innerhalb von einem halben Jahr, denn nach unserem ersten Gespräch, als wir zusammengekommen sind, sind wir kooperativ zusammengekommen und haben ein schönes Projekt auf die Beine gestellt. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, danke dir, lieber Mario, für die Einladung.
Ja, Dirk, ich hatte es in der Einleitung schon erwähnt. Du hast ein Modell entwickelt, den Motivkompass, auf wissenschaftlicher Basis und du hast ganz viele Aspekte zusammengebracht. Das könntest du uns gleich einmal erklären und wir haben im letzten halben Jahr eine schöne Zusammenarbeit mit dir gestartet, denn wir haben diesen Motivkompass physisch in Form eines Kunstwerk, so möchte ich das ausdrücken, an die Wand gebracht. Wir haben einen schönen Stahlrahmen und ich blende das hier auch ein. Und wir haben die Bedürfnisse und Werte, die zu dem besagten Konzept, Modell, Motivkompass dazugehören, haben wir dort integriert, herausnehmbar. Und damit unsere Zuhörer und Zuschauer erstmal wissen, worum es geht, könntest du vielleicht einfach mal kurz erklären, was ist der Motivkompass, wofür hast du den entwickelt und was sind die Grundlagen dafür?
Ja, sehr, sehr gerne. Also der Motivkompass ist in meiner Arbeit einmal als Trainer in Unternehmen, aber auch als Emotionscoach entstanden. Ich habe die Erfahrung gemacht, und da gehe ich jetzt gerade mal aufs Coaching, im Emotionscoaching, dass Menschen, wenn sie zu mir kommen und mit Problemen natürlich hauptsächlich ins Coaching kommen, dass es in der Regel darum geht, dass bestimmte Grundmotive oder ich sage erstmal allgemein Motive in ihrer Funktionalität nicht mehr in der Balance sind, also gestört sind. Mhm. Und was jeder mal ganz kurz ausprobieren kann für sich, einfach mal mitmachen, aber bitte nur, wenn ihr jetzt gerade im Auto sitzt und fahrt, stellt euch doch mal ganz kurz auf ein Bein. Ganz kurz mal auf ein Bein stellen. Wir warten kurz und ansonsten könnt ihr das auch später einfach machen und es einfach mal ganz kurz erfahren. Und wenn ihr jetzt auf einem Bein steht, dann schließt mal ganz kurz die Augen. Und dann werdet ihr merken, wie der Körper auf einmal anfängt zu arbeiten. Und das war's schon, dann dürft ihr euch wieder setzen. Und die zentrale Erkenntnis daraus ist, Gleichgewicht ist ein Prozess und kein Zustand. Wenn wir hier so sitzen oder stehen, dann vergessen wir ganz häufig, dass Gleichgewicht etwas ist, was in jedem Moment neu entsteht und eben kein Zustand ist, der die ganze Zeit präsent ist. Und wenn es darum geht, in einem Training und im Coaching die eigene Resilienz, wir könnten auch sagen, die Fähigkeit im emotionalen Gleichgewicht zu bleiben, zu stärken, dann geht es nicht darum, dass Gleichgewicht eben ein Zustand ist, der einfach erreicht wird, sondern wir müssen die Fähigkeit stärken, im Gleichgewicht zu bleiben, weil es ist normal im Leben, dass Dinge passieren, die uns aus dem Gleichgewicht bringen. Und dann ist die Frage, was uns hilft, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. So, und dann habe ich mich ganz, ganz viel mit der Motivforschung beschäftigt und ich bin über verschiedene Ecken auf bestimmte Grundmotive gekommen. Diese Grundmotive hat als erster der Psychotherapieforscher Klaus Grave formuliert, so wie ich sie bei mir drin habe, und ich habe sie dann ein bisschen umformuliert. Es sind aber auch Studien von Norbert Bischoff drin, also von ganz vielen unterschiedlichen Strömungen. Und das Die Kernidee beim Motivkompass ist, dass wir vier Grundmotive im Leben haben, in deren Spannungsfeld wir uns bewegen. Und wenn es um Gleichgewicht geht, dann geht es darum, dass wir uns im Gleichgewicht innerhalb dieses Spannungsfeldes unser Grundmotive bewegen. Bevor ich diese Grundmotive erkläre, Studien zeigen, dass wenn diese Grundmotive in unserem Leben erfüllt sind, dann sind wir gesund. Wir sind im Gleichgewicht. Wir sind in unserer Mitte. Wenn diese Grundmotive auf Dauer nicht erfüllt sind, dann werden wir krank. Wenn sie kurzfristig nicht erfüllt sind, dann merken wir, hey, wir sind gestresst, irgendwas stimmt nicht. Und diese vier Grundmotive sind die folgenden. Und ich rede hier von neurobiologischen Grundmotiven. Neurobiologisch heißt, dass die Forschung zeigen konnte, dass wenn diese Bedürfnisse erfüllt oder nicht erfüllt sind, es auch auf neurobiologischer Ebene in Form von Botenstoffen, Neurotransmittern, Hormonen zu Veränderungen kommt. Das erste Grundmotiv, das erste Streben, was wir alle haben im Leben, ist das Streben nach Durchsetzung und Einfluss. Da ist auch sowas drin wie Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen. Also wir wollen das Gefühl haben, dass wir durch unser Handeln was bewirken können, dass wir selbstwirksam sind. Das korreliert zum Beispiel mit Testosteron. Studien konnten zeigen, dass wenn wir uns in einen Wettkampfkontext bewegen, wenn wir einen Tennismatch, ein Fußballspiel vor uns haben, dann steigt Testosteron an. Wenn wir den Wettkampf gewinnen, übrigens nochmal mehr. Wenn wir ihn verlieren, sinkt es wieder. Das ist Durchsetzung, Einfluss. Und Mario, du blendest den Motivkompass hier ein. Und was ihr da seht, ist, dass Durchsetzung, Einfluss oben rechts in der Ecke ist. Das bedeutet, also je nachdem, aus welcher Perspektive man guckt, ne, das ist das rote Feld. Und jetzt gehe ich mal auf die gegenüberliegende Seite, weil was ich gemacht habe, ich habe diese Grundmotive in ein Bild gebracht, sodass man auch ein Gefühl bekommt für die Dynamik. Und was emotionsdynamisch dem Streben nach Durchsetzung und Einfluss gegenübersteht, ist das Streben nach Harmonie und Geborgenheit. Da geht es um Mitgefühl, um Nähe, unser Streben danach, zwischenmenschliche Wärme, Nähe zu erleben. Da kann sich jeder mal fragen, was glaubt ihr, mit welchem Botenstoff korreliert dieses Streben nach Harmonie, Geborgenheit? Das ist der Gegenspieler quasi, könnte man sagen, von Testosteron auf sozialer Ebene. Das ist Oxytocin, auch als Kuschelhormon bezeichnet. Ein Botenstoff, der zum Beispiel auch Empathie verbessert und erhöht. So, und jetzt haben wir hier zwei Grundmotive, die gegeneinander spielen. Das ist quasi das Grundspiel im Leben zwischen der Frage, setze ich mich durch oder passe ich mich an? Das nenne ich deswegen die Achse des sozialen Status. Bin ich eher im Hoch- oder im Tiefstatus? Setze ich mich durch, passe ich mich an? Beides auf eine gesunde Art und Weise. Jetzt kommen wir zur anderen Achse. Das wäre die Grün-Rot-Achse, also Grün, Harmonie, Geborgenheit. Ich habe jedem Grundmotiv eine Farbe gegeben, was am ehesten damit assoziiert wird. Jetzt haben wir eine weitere Achse. Und diese Achse nenne ich die Achse des situativen Status. Und auf dieser Achse geht es um die Frage, bleibe ich im Status quo oder öffne ich mich der Veränderung? Das blaue Feld wäre jetzt unter dem roten rechts unten. Das ist das Streben nach Ordnung und Stabilität. Wir wollen Dinge verstehen im Leben. Wir wollen Dinge in ihrer Struktur erkennen. Wir wollen Dinge einordnen können. Wir wollen die Dinge verstehen, die uns im Leben passieren. Wenn das nicht erfüllt ist, steigt der Hormonspiegel Cortisol, das Stresshormon Cortisol steigt an. Gegenüberliegend vom Status quo, Ordnung, Stabilität, haben wir das Streben nach Inspiration und Leichtigkeit, nach Kreativität, Flexibilität, Individualität im Leben. Wir begrüßen Veränderungen mit offenen Armen. Wir wollen dem Vertrauen, dem Fluss des Lebens vertrauen. Das ist das gelbe Feld, Streben nach Inspiration, Leichtigkeit, und das korreliert wiederum mit Dopamin. So, das heißt, wir haben diese vier Grundmotive, und wenn wir im Leben Stress erleben, wenn wir merken, hey, ich habe ein Problem, dann ist eines dieser Grundmotive verletzt. Und jetzt kommen Emotionen ins Spiel. Weil jetzt ist natürlich die Frage, wir haben diese kurze Übung gemacht, wie bleiben wir jetzt im Gleichgewicht? Jetzt sagen wir mal, jetzt gehen wir mal in die Vergangenheit, Stichwort Corona. Ja, der erste Lockdown wird angekündigt. Jetzt könnte ein Gedanke kommen, ich bin Unternehmer vielleicht und sage, oh Gott, wie soll ich das überleben? Jetzt ist mein Bedürfnis nach Ordnung und Stabilität gefährdet. Die Stresshormone gehen nach oben. Und mein Körper aktiviert jetzt Emotionen, damit ich im Gleichgewicht bleibe. Jetzt gibt es hier folgenden Grundsatz. Unangenehme Emotionen sind Hinweisschilder auf unerfüllte Bedürfnisse. angenehme Emotionen sind Hinweisschilder auf erfüllte Bedürfnisse. Das heißt, ich bleibe mal in dem Beispiel, wir spüren jetzt zum Beispiel eine Angst. Die Angst meint es an sich gut. Angst ist ein unangenehmes Gefühl. Ich rede nie von positiven und negativen Emotionen, weil jede Emotion hat eine wichtige Funktion. Deswegen sind alle Emotionen positiv. Aber manche fühlen sich gut an, manche weniger gut. Eine Emotion, die sich nicht gut anfühlt, heißt für uns, ein Bedürfnis ist nicht erfüllt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Emotionen sind letztendlich Bedürfniserfüllungsgehilfen. Die Angst ist ein wichtiger Signalgeber. Das ist die erste Funktion. Die will uns sagen, hey, hier stimmt was nicht auf Bedürfnisebene. Dein Grundmotiv nach Ordnung, Stabilität, nach Sicherheit ist verletzt. Gleichzeitig ist in Angst ein Handlungsprogramm angelegt, was uns helfen möchte, die Lösung zu finden. Also da ist auch eine Lösungsenergie drin, weil Angst lässt uns nach Verhaltensweisen streben, die uns helfen, die Gefahr abzuwehren. Angst mobilisiert Energie, dass wir uns auf die Gefahr vorbereiten. Es entstehen Fragen im Kopf, was kann ich jetzt tun, um mich auf diese anstehende Gefahr vorzubereiten? Wie kann ich das gut überstehen? Das heißt, die Angst meint es an sich gut. Und wenn die Angst ihre Funktion erfüllt hat, dann spüren wir eine angenehme Emotion, hier einen angenehmen emotionalen Zustand, zum Beispiel wieder Sicherheit oder Entspannung. Das sind jetzt Zustände, die signalisieren, im Ordnungsstabilitätsfeld ist alles in Ordnung, es ist alles im grünen Bereich. Ja, und jetzt gebe ich mal ein paar Beispiele. Wenn unser Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit nicht erfüllt ist, rotes Feld, Durchsetzung, Einfluss, dann spüren wir zum Beispiel sowas wie Ärger. Ärger möchte uns helfen. Wir machen gerade eine Aufgabe und kriegen es nicht hin. Wir sind frustriert. Das Projekt läuft nicht so, wie wir wollen. Und unser Körper aktiviert jetzt über den Ärger Handlungsenergie, damit wir wieder handlungsfähig werden und loslegen, eine Lösung finden. Auch da ist wieder eine positive Energie drin. Und wenn wir das dann erreichen, dann spüren wir Stolz. Ein angenehmer Zustand, der signalisiert, dein Durchsetzungseinflussmotivfeld ist erfüllt. So, und auf diese Weise können wir jetzt ewig weitermachen, Mario. Das heißt, wir haben Grundmotive und wir haben Bedürfniserfüllungshilfen, wir haben Signalgeber, wir haben unangenehme Emotionen, die sagen, irgendwas stimmt nicht, und angenehme Emotionen, die sagen, dein Bedürfnis ist erfüllt. Und damit arbeite ich wahnsinnig viel im Coaching, aber auch im Trainingskontext, zum Beispiel in der Mimikresonanz, wo wir Menschen helfen, Körpersprache auf wissenschaftlicher Basis richtig zu erkennen und richtig zu interpretieren. Und dann geht es ganz viel um die Frage, welche Bedürfnisse sind denn bei meinem Gegenüber erfüllt. Ich sehe zum Beispiel den Ärger, dann habe ich eine Idee, Ärger ist Selbstwirksamkeit. Um was geht es hier eigentlich? Und wie kann ich der Person vielleicht helfen, wieder mehr in die Selbstwirksamkeit zu kommen? Das heißt, Emotionen sind die Sprache unserer Motive, unserer Bedürfnisse und helfen uns, Rückschlüsse zu ziehen auf die Grundmotive, die bei dem Menschen gerade verletzt sind. Und damit können wir jetzt ganz, ganz viel in unterschiedlichen Kontexten machen. Der Motivkompass ist an sich erstmal ein Tool, was uns hilft, uns bewusst zu werden, welche Motive unter unserem Handeln stehen, was die Handlungsenergie, die Motivenergie dahinter ist, weil letztendlich sind wir im Leben, und das zeigen die ganzen Forschungen, wir sind emotionale Wesen. Emotionen beeinflussen wahnsinnig stark unser Handeln, unser Entscheiden, unser Plan, unser Denken. Und damit sind letztendlich, wenn wir sagen, wir sind emotionale Wesen, unsere Handlungen und Entscheidungen auch emotions- und damit auch motivgesteuert, meistens unbewusst.
Dirk, vielen Dank für diese Erläuterung. Ich möchte gleich auf den Einsatz des Motivkompass einmal eingehen. Aber vorher habe ich noch eine kleine Frage. Die Positionen der bestimmten Bedürfnisse und die Farben, die sind ganz genau so, wie sie sein sollen. Und vielleicht kannst du noch einmal erklären, warum das so ist und wie du das herausgefunden hast.
Ja, gerne, sehr, sehr gerne. Also zunächst mal waren nur diese Grundmotive da. Und dann habe ich eben mich zum Beispiel mit Norbert Bischof beschäftigt. Ich habe verschiedene andere Modelle mir angeschaut und habe mich gefragt, wie stehen diese Grundmotive in Dynamik zueinander? Ja, und so hat sich die Position der Grundmotive ergeben, auch so wie ich es gerade erklärt habe, mit den Achsen zum Beispiel. Und dann wollte ich den Motivkompass noch mehr zum Leben erwecken und habe deswegen eine Untersuchung gemacht mit verschiedenen Bedürfnisbegriffen. Ich habe aus ganz vielen Bedürfnistheorien, Bedürfnisbegriffe rausgeschrieben. Das waren 120 Stück. Und diese Begriffe haben wir unseren Probanden gegeben. Das waren 120 Probanden. Und die hatten die Aufgabe, in diesem Motivkompass, in dieses Spannungsfeld, wir haben das unterteilt in 100 kleine Felder. Und dann haben die einen Begriff bekommen, wie Struktur, und sollten sagen, wenn du diese Grundmotive siehst, wo genau in diesen Spannungsfeldern würdest du den Begriff des Bedürfnisses Struktur einordnen? Und dann sollten die Leute einen dieser Quadranten benennen. So, und dann haben wir hatten eine X-Achse 1 bis 10, eine Y-Achse 1 bis 10. Das heißt, es hat sich ein X- und ein Y-Wert ergibt und hat jemand zum Beispiel gesagt 1, 1. Ja, das wäre dann zum Beispiel rechts unten in der Ecke. Und daraus haben wir Mittelwerte berechnet und Standardabweichung. Standardabweichung ist die durchschnittliche Streuung um diesen Mittelwert. Und dann habe ich eine bestimmte Benchmark festgelegt, wo ich gesagt habe, wenn es über diese Grenze hinausgeht, dann fliegt der Bedürfnisbegriff raus, weil er zu sehr streut. Das heißt, wir haben 64 Begriffe gehabt, die einen ziemlich klaren Mittelwert hatten. Und das sind die 64 Begriffe, die wir auch in diesem wundervollen Holzmodell drin haben. Das sind die 64 Positionen dieser Bedürfnisbegriffe. Man kann also sagen, wenn du, und wir haben das ein paar Mal wiederholt, so um die 20 Personen hast und die sagen, wo für sie dieser Bedürfnisbegriff im Motivkompass ist, dann kommen wir ungefähr genau wieder auf die Position, wie sie da abgebildet ist. Ja, und damit soll das nochmal uns helfen, ein Gefühl zu kriegen für dieses Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, damit wir nicht nur diese vier großen Grundmotive haben, sondern eben auch diese ganzen kleinen Bedürfnisbegriffe.
Du hattest gesagt, oder beziehungsweise, der Motivkompass ist ja aus deiner Arbeit heraus entstanden. Du hast eine Akademie, wo du verschiedene Ausbildungen anbietest und Seminare. Er ist jetzt jedoch nicht nur im Coaching oder im Training einsetzbar, sondern, und das hatte ich zu Anfang auch gesagt, im Unternehmen, sogar im Marketing, also die Anwendungsbereiche sind ja sehr, sehr vielfältig. Vielleicht gehst du darauf einfach mal ein. Also jetzt, ich sag mal, im Teambuilding und Konflikte hatten wir im Vorgespräch auch angesprochen, dass die dadurch gelöst werden können in Teams, in Unternehmen und nicht nur im Training oder Coaching.
Also die Einsatzbereiche, Mario, sind so vielfältig, dass ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ja, also das Erste, und deswegen fand ich eure Idee, dieses Holzmodell zu kreieren, so wundervoll. Es ist wirklich so ein Kunstwerk geworden, ja, was bei uns zum Beispiel auch hier unten in der Akademie hängt. Und zunächst mal hilft der Motivkompass, wenn er an der Wand hängt, wenn er immer gesehen wird, er hilft uns überhaupt bewusst zu werden, jeden Tag aufs Neue, dass wir wahnsinnig stark durch unsere Emotionen und Motive gesteuert sind. Dass hinter jedem Verhalten auch immer eine Absicht steckt. Ja, und alleine das zu wissen, wenn du was machst, ja, und es stört mich vielleicht in einem bestimmten Moment. Ich sag mal, was überlegen wir uns denn? Du hast noch eine Frage in dem Meeting. Ja, und ich denke, ich will doch jetzt aber weitermachen. Wenn der Motivkompass da hängt, kann er mich daran erinnern, dass hinter deiner Frage ein Bedürfnis steht. Und damit kann ich die Frage anders wahrnehmen. Ich kann dich auch fragen, Mario, welches Bedürfnis, welcher Wunsch steckt denn hinter deiner Frage? Und dann merke ich vielleicht, hey, es geht ja um Sicherheit. Und das lässt mich die Frage in einem anderen Rahmen betrachten. Also es hilft in der Kommunikation. Deswegen, wenn der Motivkompass im Raum ist, hilft es Menschen, sich daran zu erinnern, hey, wir handeln aufgrund von Bedürfnissen und Motiven. Das ist das Erste. Jetzt kann ich verschiedene Sachen machen. Jetzt kann ich zum Beispiel, wenn, und dafür finde ich diese Funktion im Motivkompass so schön, in dem Holzmodell, dass die Bedürfnisbegriffe rausgenommen werden können, man kann einen Dialog über Gefühle führen. Also, und über Bedürfnisse. Das heißt, wir sind vielleicht in einem Konflikt. Der eine sagt im Team, hey, es geht gerade um einen Teamausflug. Der eine sagt, lasst uns doch irgendwie was Aktives machen als Ausflug. Und der andere sagt, auch lasst uns doch lieber irgendwas machen. Warte, ich mache das mal noch ein bisschen weniger auf der Motivebene, merke ich gerade, das formuliere ich schon. Der eine sagt, lasst uns doch in den Freizeitpark gehen. Und der andere sagt, lasst uns doch lieber essen gehen gemeinsam. Und jetzt wird darüber diskutiert, und was jetzt häufig passiert in Konflikten, auch in Verhandlungen, ist, dass über Positionen diskutiert wird. Ja, lasst uns doch in den Freizeitpark für 2 Stunden gehen und dann noch 1 Stunde essen gehen. Jetzt fängt man an zu feilschen. Oder lasst uns doch jetzt das machen und beim nächsten Mal das. Und wenn wir jetzt darüber reden, jetzt sitzen wir, sagen wir mal, im Teammeeting und an der Wand hängt dieser Motivkompass. Und jetzt könnte man sich anschauen und sagen, hey, sag doch mal, Mario, warum willst du denn in den Freizeitpark? Und dann guck doch mal auf den Motivkompass und schau mal, welcher Begriff ganz gut ausdrückt, was dein Bedürfnis dahinter ist. Und jetzt guckst du vielleicht da drauf und du merkst so, ja, dein Blick geht so in den gelben, roten Bereich und du merkst so, ach, es geht mir um Lust, um Lebenslust geht es mir oder um Kreativität. Mir geht es darum, dass wir was machen, was wir noch nie gemacht haben, dass wir in Bewegung kommen. Und dann nimmst du jetzt mal den Begriff Lebenslust oder Spaß raus. Mhm. Du nimmst den Begriff Spaß. Oh ja, der passt richtig gut, sagst du. Du nimmst den Begriff Spaß aus dem Motivkompass, dieses kleine Holz, den Holzschriftzug und stellst den auf den Tisch. Und jetzt kommt die nächste Frage zu mir und dann ist die Frage, und du, warum willst du gerne essen gehen? Und dann sag ich, oh, mir geht es, guck mal auf den Motivkompass. Oh, und jetzt gucke ich die Begriffe an und sag, Nähe. Und jetzt nehme ich den Begriff Nähe aus dem Motivkompass. Und jetzt stehen da zwei Begriffe, mhm, Spaß und Nähe. Und jetzt können wir ganz anders diskutieren. Jetzt können wir sagen, jetzt lasst uns doch mal, jetzt stehen die Begriffe, die werden greifbar, die stehen auf dem Tisch. Und jetzt lasst uns doch mal darüber reden, was heißt für dich Spaß? Was heißt für dich Nähe? Und die anderen sagen auch, was ist euch wichtig bei dem Teamausflug? Und jetzt könnte man sagen, okay, was wäre denn eine Möglichkeit, wie wir Nähe und Spaß gleichzeitig verwirklichen können? Mal losgelöst vom Freizeitpark oder Essen gehen. Und jetzt kann man neue Lösungen finden. Und Mario, jetzt könnten wir sogar beim nächsten Mal Konflikte vermeiden, indem wir nicht fragen, wo wollt ihr denn hin, sondern was ist euch wichtig beim Teamausflug? Jeder guckt mal auf den Motivkompass und nimmt sich den Wertebegriff raus, der für ihn das Bedürfnis ausdrückt, was er gerne beim Teamausflug erleben würde. Dann stellen wir die Begriffe auf den Tisch. Jeder erzählt ein bisschen was darüber, was er unter dem Begriff versteht. Und dann ist die nächste Frage, was können wir machen, um all diese Bedürfnisse, die hier auf dem Tisch stehen, gleichzeitig zu erfüllen? Und der Motivkompass hilft durch seine Grundmotive, das so ein bisschen zu clustern. Ja, sowas wie Lebenslust, Kreativität, Spaß ist alles im gelben Feld. Sowas wie Nähe, Wärme, Partnerschaft ist alles im grünen Feld. Und da kriegt man eine Idee, wie die geclustert sind. Auch das hilft nochmal ein bisschen bei der Lösungsfindung. Und da merke ich zum Beispiel, in meinem Team sind ganz viele Begriffe aus dem Bereich Harmonie, Geborgenheit und Inspiration, Leichtigkeit gefallen. Ja, und dann merke ich so, alles klar, übergeordnet geht es also um Harmonie, Geborgenheit und Inspiration, Leichtigkeit. Und jetzt kann ich mal gucken, was sind so Tätigkeiten, Dinge, die wir aktivitätsmäßig da machen könnten. Das ist eine Möglichkeit, also Konflikte auf einer Bedürfnisebene zu diskutieren. Das lässt uns als Menschen wahrnehmen. Oder überhaupt erst, wenn ich Brainstormings habe, zum Beispiel, wo es hingehen soll mit einem Teamausflug, die Bedürfnisbegriffe als Grundlage zu nehmen, um Lösungen zu finden. Also alleine schon von der Kommunikationsausrichtung, Konflikte präventiv zu vermeiden, indem ich eben nicht sage, wo wollt ihr hin? Und dann sagt der eine da und der andere da, sondern überhaupt erstmal, was ist wichtig? Welche Bedürfnisse sind da? Und dann überlegen wir, was wären Lösungen, wo alles erfüllt ist. So, das wäre eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit wäre ganz konkret im Marketing. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir machen eine neue Homepage. Und auch das ist wieder super, wenn der Motivkompass im Teammeeting verfügbar ist, wo wir zum Beispiel über die neue Homepage brainstormen, über ein neues Prospekt, über ein neues Produkt. Und die, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn jemand eine neue Homepage macht, dann wird ganz häufig folgende Marktumfrage damit gemacht, so unter Freunden. Man guckt, ich zeige dir das, Mario, und ich sage dir, Mario, guck dir mal meine Homepage an, kannst du mir mal ein Feedback geben? Wie gefällt dir die?
Ja.
Und diese Frage ist alles andere als zielführend. Weil wenn du jetzt gut sagst, bin ich zufrieden. Wenn du sagst, nicht so gut, bin ich unglücklich. Und es bringt mir nichts. Es gibt mir kein Feedback. Was ich jetzt machen könnte, wäre, und jetzt nehme ich mal den Motivkompass mit rein, ich kann das ohne machen, aber mit geht es besser. Ich könnte dich einfach nur fragen, Mario, wenn du mal die Homepage dir anguckst, sag mir mal, was sind die ersten drei Assoziationen, die dir kommen, wenn du diese Homepage siehst? So, und das geht, aber da haben Leute meistens Schwierigkeiten, das zu beantworten. Was ich jetzt machen würde, ist, Mario, sieh dir mal den Motivkompass an und nimm mal die drei Begriffe aus dem Holzmodell raus, die die ersten Begriffe sind, die dir einfallen, wenn du die Homepage siehst. Und jetzt habe ich eine Idee, jetzt habe ich was, womit ich was anfangen kann. Weil der erste Schritt, bevor ich überhaupt eine Homepage gestalte, sollte der folgende sein. Und jetzt zoomen wir mal ein bisschen zurück in der Zeit. Das Erste, was ich machen würde, wir sitzen im Teammeeting zusammen und wir wollen eine neue Homepage machen. Und jetzt fragen wir mal, was sind denn Dinge an Werten, die wir vermitteln wollen an andere? Was sind denn Wirkungen, die wir bei anderen hinterlassen wollen? Und was sind die drei Werte, die wir vermitteln wollen als Unternehmen mit dieser Homepage? Und jetzt nehmen wir Begriffe aus dem Motivkompass. Jeder nimmt mal die, die er wichtig findet. Und dann ist das Ziel, das auf drei Werte zu verdichten nachher. Aber wenn ich die Werte auf dem Tisch zu stehen habe in Form von Holzschrift, ja, von einer Wort, von einem Schriftzug, dann, so wie das auch hinter dir zu sehen ist gerade, ja, da kann man ja auch die Bedürfnisbegriffe rausnehmen. Und wir haben den Motivkompass, Jetzt sagen wir mal, wir haben da eine Sammlung, wir verdichten das und wir kommen zum Ergebnis, okay, was uns wichtig ist, ist Empathie zu vermitteln, Nähe zu vermitteln. Uns ist wichtig, Kreativität zu vermitteln. Und uns ist aber auch wichtig, sowas wie Struktur, wie Wissenschaftlichkeit. Jetzt haben wir drei Bedürfnisse und die stellen wir hin. Und jetzt ist die Aufgabe, jetzt kann ich meinem Webdesigner sagen, entwerfe bitte eine Homepage, die Kreativität, Wärme, Nähe und Struktur vermittelt. Und jetzt richte ich die Farben, die Schriftform genau darauf aus, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden. Wenn ich das anschaue, dass ich denke, ich habe eine Idee vom Unternehmen. Das passiert meistens unbewusst, aber eine Wertebewusstheit hilft. Und jetzt zeige ich dir die Homepage und jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt sage ich, Mario, guck dir mal den Motivkompass an. Was sind die ersten drei Begriffe, die dir einfallen, wenn du diese Homepage siehst von der Wirkung? Und jetzt nimmst du dir aus dem Motivkompass, sagen wir mal, du sagst jetzt, oh, ich sehe Flexibilität und ich sehe Partnerschaft und ich sehe Spaß. Jetzt ist das Gute, es sind nicht genau die Begriffe, die ich gewählt habe, aber Spaß und Flexibilität sind im gelben Bereich von Kreativität und Partnerschaft und andere Begriffe, die in Richtung Harmonie gehen, sind eben im grünen Bereich. Das heißt, ich hatte zwei Begriffe im Gelben, einen im Grünen. Jetzt fehlt mir aber Blaustruktur. Jetzt habe ich aber ein Feedback. Jetzt merke ich, okay, die Homepage transportiert dann schon ganz gut den Wert in der Harmonie und in der Inspiration. Mhm. Jetzt müsste ich mal gucken, wie könnte ich mehr Struktur reinbringen? Wie könnte ich mehr aus dem blauen Feld Ordnung, Stabilität reinbringen? So, und das hilft mir jetzt, das so lange zu tunen und fein zu tunen, bis Menschen eben genau die Wertebegriffe aus dem Achtung Grundmotivfeld darin sehen, genau das, was ich erreichen möchte. Ja, das Problem ist häufig, dass natürlich Menschen dann nicht sagen Struktur. Die sagen sowas wie Sachlichkeit, wie Klarheit, wie Vernunft. Das sind alles Begriffe, die auch im Bereich Ordnung und Stabilität sind. Und der Motivkompass hilft es mir, diese Begriffe zu clustern. Ja, und damit kann man jetzt eine wertebewusste Markenführung aufbauen. Und hier ist wieder das Gleiche. In dem Moment, wo der Motivkompass im Raum ist, wo der zum Beispiel an der Wand hängt, werden wir uns immer wieder dessen bewusst. Jetzt könnte ich vielleicht sogar sagen, ich nehme das Holz, den Holzschriftzug raus aus dem Motivkompass, lackiere vielleicht diesen einen Wertebegriff an der Oberfläche schwarz oder farbig in der Farbe des Motivfeldes und mache ihn wieder rein. Und dann wären die Bedürfnisbegriffe, die bei uns im Unternehmen besonders wichtig sind, immer farblich hervorgehoben. Ja, ich könnte auch die gleiche Übung machen und in einer Teamübung sagen, lasst uns doch mal darüber reden, welche Werte sind uns eigentlich in der Teamkommunikation wichtig. Und dann mache ich das gleiche, Wertebegriffe rausnehmen aus dem Holzmodell, hinstellen, darüber diskutieren, dann eine Wertehierarchie vielleicht bilden, ich kann die Wertebegriffe sortieren in der Hierarchie auf dem Tisch. Ja, also es hilft, bewusster über Werte zu reden. Und ich könnte jetzt, wir könnten hier noch 5 Stunden weiterreden. Das waren jetzt mal ein paar Beispiele, also Wertebewusstheit in der Teamkommunikation, Wirkungsklärung fürs Marketing oder das Thema Konfliktprävention oder auch Konfliktklärung.
Dirk, sehr, sehr faszinierend. Und ich finde auch, schon alleine durch die Erklärung, wie du diese zwei Beispiele erklärt hast, wurden die Situationen für mich viel einfacher in der Kommunikation. Schön. Also alleine schon die Vorstellung deiner Beispiele hat für mich die Kommunikation vereinfacht.
Schön. Das war,
ja. Alleine, dass das ins Verständnis gekommen ist. Ne?
Das mache ich auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe in den Trainings. Wir arbeiten ja ganz, ganz viele Motivkompass mit dem Motivkompass in unserem Training. Bei M-Trace, wo es um Emotionscoaching geht, bei Mimikresonanz, wo es um Kommunikation, um verbale Kommunikation geht. Und ich habe eben genau die Erfahrung gemacht, dass unsere Teilnehmer sich reihenweise den Motivkompass als Poster einfach nur ins Arbeitszimmer gehangen haben. Und da habt ihr offene Türen eingerannt, wo ihr gesagt habt, wir wollen das als Holzmodell machen. Und es ist jetzt natürlich großartig für unsere Teilnehmer, für Unternehmen, ja, die mit dem Motivkompass ganz viel arbeiten, wenn sie die Seminare besucht haben, die jetzt sagen, wow, ich kann mir das jetzt als hochwertiges Objekt, als Kunstwerk in den Raum hängen. Das ist ja auch groß, das hat einen Eindruck. Und halte damit das Thema Werte einfach auf einer bewussten Ebene.
Ja, also mit dem Modell, also wir sind ja erstmal total stolz darauf, dass wir das mit dir gemeinsam umsetzen konnten. Und wir haben ja auch noch ein bisschen was vor. Wir haben ein kleines Video gefilmt über die Produktion, das einmal verdeutlicht, wie viele Details eigentlich dahinter stecken, ne? Bis so ein Kunstwerk, wie du auch gesagt hast, an der Wand hängen kann. Und wir haben ja eine Breite von 1,60 Meter. Wir konnten es auch kleiner gar nicht machen, weil sonst wären die Bedürfnisse und Werte viel zu klein geworden, dass sie vielleicht auch zerbrochen werden beim Rausnehmen oder wenn sie dann runterfallen. Wie gesagt, 1,60 Meter, das ist schon sehr groß. Also es passt nicht in die Handtasche und es kann man auch nicht falten wie ein Plakat. Aber wir haben den ersten Motivkompass sozusagen, der entstanden ist, haben wir in der Halle aufgehangen. Und das war schon ja einfach nur beeindruckend, ne?
Es ist der Wahnsinn. Wenn bei uns Leute in der Akademie vor diesem Motivkompass stehen, die stehen immer voller Ehrfurcht vor diesem Werk. Es ist wirklich ein Kunstwerk. Es ist mit so viel Liebe produziert und das kommt einfach rüber. Und dann auch noch, wo keiner mit rechnet, dass die Werte herausnehmbar sind, die Bedürfnisbegriffe, ist der Wahnsinn. Also es ist kommt so gut an. Das Spannende ist, es regt dadurch auch zur bedürfniswerte-motivbewussten Kommunikation an. Mhm. Weil es so ein Blickfang ist.
Ja, das ist auch meine persönliche Erfahrung. Also man hat ja noch mal was in der Hand. Es ist wirklich noch mal was anderes wie ein Poster. Weil, also die Wertigkeit ist, sag ich mal, auch noch mal, ich sag mal, höher gesetzt. So, das ist immer so mein Eindruck, ne? Auch wenn ich davor stehe.
Mhm. Meine Erfahrung,
ja. Ja, Dirk, ich freue mich sehr, dass wir hier noch mal zusammengekommen sind, dass du das noch mal einmal so aufgeschlüsselt hast. Da haben wir nämlich die Infos direkt aus erster Hand. Vielen, vielen Dank dafür. Und du gehst jetzt weiter ins Seminar.
Genau.
Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ganz, ganz lieben Dank. Schön, dass du mit dabei warst.
Danke dir, sehr, sehr gerne.
Vielen Dank, dass du beim Worth It Werteleben Podcast mit dabei warst. Wir hoffen, du hörst oder schaust uns auch in der nächsten Folge zu. Viele weitere Infos zu unseren Produkten, Coaching-Tools, Wertekursen und Seminaren findest du auf unserer Website unter www.worth-it.shop. Mit einem Like, einem Kommentar oder der Bewertung unseres Podcasts kannst du unsere Arbeit außerdem unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Worth It Team.